Thorsten hat schon verraten, dass ihn das Thema besonders interessiert und erfreut. Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, was er so studiert hat und wie er funktioniert. Und wir dachten, wir machen ein kleines Interview, um euch ein bisschen mit reinzunehmen ins Thema. Deswegen gehe ich mal ein Stück weg und du passt dann auch noch mit hier rauf. Thorsten, für alle, die dich nicht kennen, also hier vor Ort, glaube ich, kennen dich fast alle und wissen ungefähr, was du gemacht hast, aber vielleicht stellst du dich für Menschen, die sich dazugeschaltet haben und dich nicht kennen, einmal kurz vor, wer du bist und vor allen Dingen, was du studiert hast.
Ja, Thorsten Pietsch, ich habe Verfahrenstechnik, Biochemie studiert oder Chemieingenieur und mich dann beruflich eben relativ intensiv mit solchen Fragen beschäftigt, arbeite heute in der Hefeindustrie.
Genau, du bist also jemand, der sich nicht als Wissenschaftler bezeichnet, aber als jemand, der wissenschaftlich denkt. Als ich dich kennengelernt habe und du erzählt hast, was du studiert hast, war mein erster Gedanke, Chemie war das Erste, was ich abgewählt habe, als ich dazu die Chance hatte. Das ist überhaupt nicht meine Welt und ich finde es faszinierend, dass es Menschen gibt, die das verstehen und die daran Freude haben. Zu diesem großen Komplex Glaube versus Wissenschaft ist meine erste Frage an dich, so wissenschaftlich strukturiert denken, wissenschaftlich auch Ahnung haben von der Welt und Christ sein. Wie geht das denn zusammen?
Eigentlich geht das ganz gut. Natürlich gibt es viele Fragen und man kann nicht alle Fragen beantworten. Dennoch, ich gebe mal ein Beispiel. In Hiob zum Beispiel steht, die Erde schwebt in der Leere ohne Aufhängung. Ja, genau so ist es. Man hat kann die Dichte berechnen, die im Weltraum da ist. Also als Beispiel, ein Kubikmeter Luft hier auf der Erde wiegt oder hat die Masse eines Kilos. Ein Kilo, ein Kubikmeter. Im Weltall ist das 10 hoch minus 31, also 0, und dann 30 Nullen und eine 1. Wenn man das vergleicht, dann ist das ungefähr so viel wie ein Sandkorn auf der Größe eines achtfachen Erdvolumens. Also das ist schon ziemlich leer, finde ich. Also insofern, diese Aussage kann man mit einer wissenschaftlichen Rechnung nachweisen, belegen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele andere Dinge, die man schwer verstehen kann. Als Beispiel die Unendlichkeit ist für mich nicht wirklich begreifbar, muss ich sagen. Ich finde es schön und ich freue mich darauf, aber das wirklich wissenschaftlich zu belegen, finde ich nicht so einfach.
Ja. Wie ist das denn? Wie liest du denn die Bibel? Gibt es da Texte, wo dir deine wissenschaftliche Bildung hilft oder wo sie dich auch herausfordert, wo du so merkst, na, das passt irgendwie nicht?
Klar. Ich glaube, viele von euch kennen diese Aussage, steht in Petrus, für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und was für die Menschen 1000 Jahre ist, ist für Gott wie ein Tag. Also dieser scheinbare Widerspruch. Wie kann das sein? Wie kann das sein? 1000 Jahre sind doch nicht ein Tag und das geht doch irgendwie nicht. Es gibt eine Möglichkeit der Erklärung. Jetzt wird ziemlich abgefahren. Man hat diese schwarzen Löcher ein Stückchen weiter verstanden. Und was man verstanden hat, ist, dass die Kompression, die Anziehung dort so stark ist, dass eben auch Licht diese schwarzen Löcher nicht mehr verlassen kann. Okay, das bedeutet, Licht ist eine Welle, sind auch Teilchen, ist diese Dualität, beides gibt's. Und wenn das so stark ist in der Anziehung, dass letztlich das Licht nicht wieder zurückkommt, dann muss die Frequenz dieser Welle irgendwie verändert werden, sonst würde sie ja weiterlaufen oder zurückreflektiert werden. So, nun kommt der gute Einstein, E gleich M mal C Quadrat, C, die Lichtgeschwindigkeit, ist auf der Erde eine Konstante. Wenn das Licht nicht mehr zurückkommt, kann die Lichtgeschwindigkeit keine Konstante mehr sein. Das ist für mich eine der Erklärungen, wie es sein kann, dass eben in unserem heutigen Zeithorizont die Sekunde, der Tag, die Minute konstant sind. Und das hat der Mensch definiert 1967, 1,9-fache, Milliardenfache des Cäsium-133-Zerfalls, diese Frequenz, das ist definiert als eine Sekunde. Und damit ist es definiert, fix.
Ihr wisst Bescheid, damals, ihr lernt so richtig was hier.
Damals war das möglicherweise anders. Also zu den Zeiten, wo Gott schwarze Löcher und die Erde und das, die Galaxien geschaffen hat, muss nach meinem Verständnis nicht notwendigerweise eine Sekunde diese Länge gehabt haben. Die kann ganz anders gewesen sein. Und dann macht dieser Spruch auch wieder Sinn.
Jetzt haben wir was über die Variabilität von Zeit gelernt. Und ich bin auf jeden stolz, der es hinterher auch nochmal erklären kann. Ich bin immer wieder fasziniert. Wahnsinn. Denkst du, dass Wissenschaft und Glaube auf dem Kriegsfuß stehen? Und wenn ja, warum?
Nicht in allen Bereichen, aber es gibt einen Kernbereich, da ist das definitiv so. Und das ist der Bereich der Schöpfung und der Evolutionstheorie. In der Schule wird typischerweise gelehrt, naja, es geht mit dem Affen los und dann irgendwie von den vier Beinen, irgendwann steht er dann aufrecht und dann sind wir davon geworden. Na, ehrlich gesagt, von dem möchte ich nicht so wirklich abspannen, aber sei es drum. Demgegenüber steht im 1. Mose 26, wie das auch gewesen sein könnte. Nämlich der biblische Schöpfungsbericht, wo nach den einzelnen Lebewesen am Ende eben der Mensch geschaffen wurde. Und am siebten Tag hat der Herr geruht. Und er fand es gut so. Das sind ja nun zwei gegensätzliche Dinge. Also entweder hat er den Menschen geschaffen oder er hat sich evolutionär aus vorherigen Tieren entwickelt. Um da ein bisschen weiter einzusteigen, hat das aus meiner Sicht zwei Knackpunkte. Der erste Knackpunkt ist, dieses Prinzip der Evolution basiert an sich auf dem Zufallsprinzip, wenn man da genauer drüber nachdenkt. Warum? Unsere DNA, also die Erbmasse, die, das ist so eine Spiralhelix, haben vielleicht viele mal gehört, mit vier Basen drin, Guanin, Cytosin, Adenin und Thymin. So, und die sind aufgesprudelt in einer bestimmten Reihenfolge, in einer Länge dieser Doppelhelix und in der räumlichen Gestalt. Und mit dieser Informationsdichte, die ist unglaublich hoch, 10 hoch 40 ist die mathematische Dimension davon, damit wird letztlich kodiert, dass du dunkle Haare hast, ich helle und wir alle unterschiedlich aussehen und Männchen und Weibchen sind und so weiter. Das ist darin kodiert, in dieser Information. Nun sagt die Evolutionstheorie aber in der Logik aus, naja, irgendwann hat es mal einen Affen gegeben, also muss sich diese DNA geändert haben von dem Affen zum Menschen. Die muss irgendwie gewandelt sein. Ja, ein klassischer Fall, DNA zu wandeln, ist UV-Bestrahlung, wenn man das tut. Das Problem dabei ist, ich mache dann nach Zufallsprinzip irgendwas kaputt. Und wenn ich das getan habe, kommt normalerweise nichts Besseres dabei raus. Das ist der eine Knackpunkt an dieser Theorie, der aus meiner Sicht ein echt kritischer ist und für mich damit eine Theorie bleibt. Weil ich immer degeneriere, ich werde nicht besser. Und ich gebe ein simples Beispiel, klingt jetzt auch ein bisschen abgefahren, aber eine Hängebrücke, glaube ich, können sich ja viele Leute vorstellen. Ich habe so einen Haufen Seile, die irgendwie aneinander geknotet sind und dann über einen Tal. Ich glaube, kaum einer wird sagen, dass so eine Hängebrücke per Zufall entstanden ist, oder? Das wird man nicht glauben, dass sich die Seile, wenn sie da so liegen, die müssen ja auch erstmal entstehen, aber dass, wenn sie denn so da sind, sich irgendwie zusammenknoten und dann plötzlich eine Hängebrücke formen und die schwuppdiwupp sich da irgendwie über einen Tal schwingt. Das ist irgendwie nicht besonders wahrscheinlich. Und ich glaube, kaum einer wird sagen, das ist so. Bei der Evolutionstheorie machen wir aber im Prinzip genau diesen Ansatz. Wir sagen, diese hochkomplexe DNA, wo auch immer sie herkommt, die wandelt sich jetzt so, dass aus einem Affen ein Mensch wird. Also da finde ich schon ziemlich abgefahren. Und wie kommt man da drauf? Naja, man hat retrospektiv sich angeguckt, ich finde Knochenfunde, naja, und der olle Knochen vom Schimpansen, der sieht dann so ähnlich aus wie mein Oberarm meinetwegen, okay, und dann muss das wohl so gewesen sein. Das ist keineswegs bewiesen, es ist eine stumpfe Theorie. Also insofern, da meine ich, hat diese Evolutionstheorie wirklich einen echten Knackpunkt, der in sich auch systematisch falsch ist. Gibt einen coolen Typen, einen US-Zoologen, Conkert, Mark Grant Conkert aus den 1850 bis irgendwie, der hat mal ein cooles Zitat gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass erstes Leben per Zufall entsteht, ist ungefähr so wahrscheinlich, wie dass ein vollständiges Wörterbuch das Ergebnis einer Explosion einer Druckerei wäre. Fand ich ziemlich cool. Und ja, damit ist die zweite Frage nämlich gestellt. Wenn denn doch die Evolution richtig wäre, wo kommt die erste Zelle her? Wo kommt die erste Zelle her? Irgendwie muss sie ja entstanden sein. Und dazu hat es Versuche gegeben an der Göttinger Uni lange, die haben einen ziemlichen Schwerpunkt entwickelt und haben letztlich den menschlichen Cocktail zusammengebastelt. Oder auch von simpleren Tieren. Ne? Man kann es ja, wir wissen ja, wie wir sozusagen zusammengesetzt sind heute. So Proteine in der und der Kombinatorik und so. Ja, und die kann ich in so eine Petrischale packen, kann die schütteln und rappeln lassen bei 30 Grad und vorwärts, rückwärts drehen und singen dabei. Es entsteht kein Leben. Es wird irgendwas entstehen, aber kein funktionierendes Leben. Also dieses Einhauchen des Lebens, so wie es in der Bibel steht, das hat der Mensch, kriegt der Mensch nicht hin. Dazu braucht er etwas anderes.
Für alle, die nicht sehen können, er hat nach oben gezeigt. Er meint nicht unsere Decke, sondern Gott.
Darüber hinaus.
Okay, letzte Frage. Denkst du, dass uns die Wissenschaft trotzdem etwas lehren kann in unserem Glauben oder dass der Glaube auch der Wissenschaft etwas beibringen kann?
Also ich glaube, erstmal muss man festhalten, all das, was in der Bibel steht, all das wird man nicht mit Wissenschaft erklären können. Und nur weil ich ein paar Sachen erklären kann, aber andere noch nicht, heißt es für mich nicht, dass der gesamte Glaube deswegen falsch wäre oder dass deswegen das, was in der Bibel steht, falsch ist. Das wäre eine törichte Schlussfolgerung. Insofern, ich glaube, es tut der Wissenschaft gut, weiter zu forschen, zu machen und zu tun. Aber deswegen die Bibel in Frage zu stellen, das glaube ich, ist einfach ist eine falsche Schlussfolgerung. Und unser Gehirn, glaube ich, ist einfach nicht dafür gemacht, alles zu verstehen. Und an der Stelle bleibe ich dann dabei, zu sagen, so wie es auch in Johannes steht, Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und nur durch mich komme ich zum Herrn und darauf freue ich mich. Ich hoffe, ja, dass das alle, die zuhören oder auch weiterhin zuhören, das für sich so erkennen können.
Vielen Dank, Thorsten, dass du uns ein bisschen mit reingenommen hast, wie man auch denken und die Welt begreifen kann. Dankeschön. Wer soll das denn glauben? Glaube versus Wissenschaft. Unser letztes Thema für diese Butter bei die Fische Predigtreihe. Dass es so ein Gegeneinander von Glaube und Wissenschaft geben kann, das ist mir zum ersten Mal begegnet, als ich in der 12. Klasse Leistungskurs Biologie saß. Ich habe mein Abi in Bio gemacht. Meine Lehrerin eröffnete die neue Themeneinheit Evolution damit, dass sie die Schöpfungsberichte aus 1. Mose 1 und 2 vorgelesen hat. Dann hat sie den Rest der Stunde sich darüber lustig gemacht, wie man so etwas glauben könne. Und in allen folgenden Stunden haben wir dann Evolutionstheorie gelernt und auf jede Frage, aber wie kam es jetzt zu diesem Entwicklungsschritt und wie kam es zu diesem Entwicklungsschritt und wie kam es zu diesem Entwicklungsschritt, war ihre Antwort, das war Zufall. Mir ist in dem Moment klar geworden, sie ist die Gläubigere von uns beiden. Also an so viele Zufälle konnte auch ich in der 12. Klasse nicht glauben. Später, als ich mich nochmal selber mit Evolutionstheorie und meinem Glauben auch noch intensiver auseinandergesetzt habe, ist mir klar geworden, dass die gute Frau weder Ahnung vom Christentum hatte, noch so richtig von Evolution. Denn es ist ein bisschen mehr als, das war alles Zufall. Also da ist die Wissenschaft tatsächlich ein bisschen weiter. Sie hat das also sehr rudimentär nur gewusst und hatte keine gute Antwort parat. Neben diesem Paradebeispiel, du hast es ja eben auch schon angeführt, das ist eben der Diskussionspunkt Schöpfung, Evolution, geht das nicht, passt das zusammen, passt das nicht zusammen, ist mir ein zweiter Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft begegnet, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, weil manche von meinen Glaubensgeschwistern gesagt haben, oh, das ist gefährlich. Theologie studieren, sich wissenschaftlich mit dem Glauben auseinandersetzen, ist gefährlich. Da schwingt diese Sorge mit, dass Studierende der Theologie ihren Glauben verlieren könnten. In Vorbereitung auf heute habe ich mich gefragt, wo kommt eigentlich dieses gegenseitige Misstrauen her? Also meine Biolehrerin als überzeugte Atheistin, die sehr ablehnend gegen den Glauben ist und damit ist sie ja nicht allein unterwegs, und Gläubige, die sehr stark fremdeln mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wo kommt dieses Misstrauen her? Wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir dort überall Texte, die davon geprägt sind, dass sie die aktuellen Erkenntnisse ihrer damaligen Welt betrachtet haben, mit aufgenommen haben und über diese Erkenntnis, die sie hatten, den Schöpfer gelobt haben. Es gibt also keine Ablehnung oder Angst in der Bibel vor damaligen wissenschaftlichen Erkenntnissen, noch weit ganz anders als unser wissenschaftlicher Standard heute. Den gibt es erst seit ungefähr 400 Jahren. Früher funktionierte Wissenschaft noch ein bisschen anders. Aber die Bibel nimmt das auf. Als Beispiel Psalm 104, Thorsten hat ihn uns gelesen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr zugehört habt. Psalm 104 beschreibt genau die Welt nach den aktuellen Erkenntnissen. Eine Scheibe, gegründet auf Säulen, die im Urmeer stehen, darüber der Himmel gespannt. Sonne, Mond, Sterne wandern darüber. Die Erde ist fest verankert. Die bewegt sich nicht. Wir haben also ein geozentrisches Weltbild mit einer flachen Erde. Und das war die Überzeugung damals. Und so entstand dieser Psalm, um Gottes Größe dafür zu beschreiben. Ich musste auch bei Hiob 26,6 ein bisschen widersprechen, Thorsten. Die Erde, sie schwebt auch in Hiob als Scheibe, nicht völlig ankerlos im Weltall, sondern sie ist an ihren äußersten Rändern auf Säulen gegründet. Und dass sie trotzdem in der Mitte nicht durchbricht, sondern über dem Nichts des Urmeeres schwebt, das ist das Wunder, das in Hiob besungen und bejubelt wird. Unter dem Urmeer dann das Totenreich. Also die Weltvorstellung war Totenreich, Urmeer, Säulen, eine Menge Nichts, die flache Erde, darüber der Himmel und alles, was sich da drum dreht. Heute behaupten wieder wenige Menschen, dass wir eine flache Erde hätten. Ich weiß nicht, ob euch das schon begegnet ist, aber Corona macht merkwürdige Dinge mit uns. Und manche kommen wieder auf den Gedanken, dass das mit der flachen Erde vielleicht doch stimmen könnte. Aber die allermeisten von uns sind inzwischen doch überzeugt, dass dem nicht so ist, sondern dass naturwissenschaftliche Forschung uns ausreichend gezeigt und bewiesen hat, dass die Erde so annähernd rund ist und frei im All um die Sonne kreist. Ein heliozentrisches Weltbild mit einem annähernd runden Planeten, der seine Bahnen zieht. Für die Zeit, in der Psalm 104 oder auch das Hiob-Buch entstanden sind, galten noch ganz andere Erkenntnisse. Müssen wir als Christen jetzt diesem veralteten Weltbild anhängen, nur weil es in der Bibel steht? Ich denke, das müssen wir nicht. Das ist nicht das Anliegen dieser Texte. Die Texte der Bibel sind keine naturwissenschaftlichen Abhandlungen. Sie beschreiben die Größe und die Schöpferfreude Gottes nach ihrer aktuellen Erkenntnis, die sie eben hatten. Und ich bin davon überzeugt, dass neue Erkenntnisse die Größe Gottes keineswegs schmälern. Nur weil Naturwissenschaft immer neue Antworten und ja auch immer neue Fragen aufwirft und findet, sie bis ins kleinste Teilchen hinein forschen, gucken, wie funktioniert die Welt, in der wir leben, das Universum und das All, wie ist das beschaffen, was uns umgibt, werden meiner Meinung nach durch die Ergebnisse Gottes Größe und also Kreativität nicht kleiner gemacht dadurch oder unbedeutender. Für mich gilt da eigentlich das Gegenteil. Und auch wenn ich eine sehr atheistische Biolehrerin hatte, hat mich Biologie schon immer fasziniert, genau deswegen. Weil ich gedacht habe, wenn das so komplex ist und so ausgeklügelt aufeinander abgestimmt ist, dann kann das nicht Zufall sein, dann muss es einen geben, der es in Gang gesetzt hat. Wie fantastisch ist dieser Gott? Also es ist für mich so brainbursting, ja, also Wahnsinn. Es gibt auch zahlreiche seriöse christliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch ihre Arbeit bis heute immer wieder so ausführen und wirklich gut forschen und immer wieder über die Größe und die Kreativität Gottes ins Staunen geraten. Zum Beispiel Francis Collins, ich weiß nicht, ob ihr seinen Namen schon mal gehört habt. Er ist seit 1993 der Leiter des Humangenomprojekts, das in den USA beheimatet ist. Also da arbeiten hunderte von Wissenschaftlern daran, den menschlichen Code, die Genetik von uns Menschen zu entdecken und rauszufinden, wie sind wir erbguttechnisch eigentlich aufgebaut. Im Jahr 2000 stand Francis Collins neben dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Sie haben dort die ersten Ergebnisse ihrer Forschung präsentiert, ein noch grobes Modell unserer unseres genetischen Erbguts. Und Collins sagt, als überzeugter Christ übrigens, in diesem Fernsehinterview, ich weiß gar nicht, ob man es noch sehen kann, er sagt jedenfalls, wir haben das Privileg, die Sprache zu entziffern, in der Gott das Leben geschrieben hat. Und so versteht er als Genetiker seine Arbeit. Ich darf die Sprache Gottes entschlüsseln, wie er das Leben geschrieben hat. Seine Forschung im Bereich der Genetik bringt ihn auch bis heute immer wieder zum Staunen darüber, wie genial Gott ist und wie genial wir alle miteinander geschaffen sind. Er ist übrigens theistischer Evolutionsbiologe. Vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, sich da auch mal mit zu befassen, weil Evolution und Schöpferglaube müssen sich nicht so auf dem Kriegsfuß begegnen. Vielleicht habt ihr von dem Deutschen Heino Falke schon mal gehört. Heino Falke ist Radioastronom und ihm ist mit einem Team, das über die ganze Welt verteilt ist, 2019 recht jung noch etwas gelungen, was noch nie jemandem vorher gelungen ist. Sie konnten das erste Foto eines schwarzen Loches machen. Er hat darüber ein Buch geschrieben, ich kann es euch empfehlen. Seine Arbeit und seine Forschung, die beziehen sich also auf Orte, die sind so weit weg, dass ich euch nicht mal sagen kann, was das umgerechnet in irgendwas ist, was wir begreifen könnten. Also wirklich wahnsinnig weit weg, ganz weit draußen in der Galaxie, ganz weit weg von unserer Erde. Faszinierend, und es erschüttert seinen Glauben keineswegs. Sondern er sagt, für mich ist es wichtig zu glauben, dass da ein Gott ist, der hinter und in diesem Weltall steckt und für den jeder einzelne Mensch wichtig ist, obwohl unser Weltall so gigantisch ist, hat Gott Interesse an uns. Und das sagt einer, der sich wirklich in den tiefsten Tiefen unseres Weltalls vergräbt. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren durch die ganze Geschichte hindurch tiefgläubige Menschen und haben das mit ihrem Glauben zusammen getan, geforscht. Ob wir zum Kirchenvater Augustinus gehen, 5. Jahrhundert, der hat naturwissenschaftlich gearbeitet und seine Erkenntnisse mit seinem Glauben verbunden. Lest mal seinen Genesis-Kommentar, ist hochaktuell, immer noch, obwohl es schon 1500 Jahre her ist, was er geschrieben hat. Oder denken wir an Johannes Kepler, 16. Jahrhundert, vielleicht sagt euch der Name nichts, aber in der Schule hattet ihr ihn. Er hat die Umlaufbahn der Planeten bestimmt und die Formel ausgerechnet und festgestellt, dass sie nicht in Kreisen laufen, sondern dass das eher Ellipsen sind. Und er hatte auch schon eine Ahnung davon, dass es sowas wie ein Gravitationsgesetz geben muss. Er hat es nicht gefunden. Das war später Isaac Newton. Für all diese und noch so viele mehr, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann, hat ihre wissenschaftliche Arbeit keinen Widerspruch zu ihrem Glauben bedeutet. Schwierigkeiten sind erst da aufgetreten, wo Christinnen und Christen sehr fundamental konservativ geglaubt haben und dachten, sie müssten die Bibel buchstäblich so nehmen, wie sie da ist, und dürften nichts anderes zulassen. So wurden Wissenschaftler nicht selten gezwungen, ihre Erkenntnisse zu leugnen. Wir denken an Kopernikus, oder darüber zu schweigen, Galileo Galilei, oder sie wurden gänzlich zum Schweigen gebracht, wie Giordano Bruno, der eben dieses geozentrische Weltbild nicht mehr akzeptieren wollte und dafür auf dem Scheiterhaufen gelandet ist. Von Menschen aus der Kirche, die gesagt haben, das geht nicht. In der Bibel steht, die Erde ist das Zentrum. Heute findet der wissenschaftliche, religiöse Diskurs, Gott sei Dank, verbal statt. Wir gehen nicht mehr mit gewetzten Messern aufeinander los. Aber nicht selten sind trotzdem üble Entgleisungen in diesem Diskurs zu finden. Und man spricht sich gegenseitig den Glauben ab oder zu und hin und her. Neben den Vorbehalten von gläubigen Menschen gegenüber wissenschaftlicher Arbeit gibt es nun auch, und das ist genauso anstrengend und dumm, wissenschaftliche Menschen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die den Glauben sehr ablehnend gegenüberstanden und auch heute noch stehen. Gerade die sogenannten neuen Atheisten, ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit ihnen beschäftigt habt, sind da auf Missionszug, müsste man fast sagen. Mit missionarischem Eifer sind sie dabei, ihre naturwissenschaftlich gesammelten Daten und Fakten zu nutzen, um den Glauben an Gott ad absurdum zu führen. Richard Dawkins ist so ein prominentes Beispiel dafür. Sein Buch Der Gotteswahn hat Anfang der 2000er, glaube ich, oder Mitte der 2000er wie eine Bombe eingeschlagen. Und nicht wenige Christen haben das gelesen und sind tatsächlich vom Glauben abgerückt, weil sie dachten, Mensch, wenn das doch so erklärbar ist, dann kann es keinen Gott geben. Menschen wie Richard Dawkins träumen von einer religionsfreien Welt. Also es geht gar nicht nur gegen das Christentum, sondern gegen Religion, egal in welcher Form. Sie träumen von einer Welt, die sich auf rein wissenschaftliche Fakten gründet, weil sie glauben, dass dann ein Großteil unserer zwischenmenschlichen Konflikte nicht mehr da wäre. der Auslöser für diese Vehemenz, mit der Richard Dawkins und andere auftreten, liegt am 11. September 2001 und wir alle wissen, was passiert ist. Religiös sehr schwierig aufgestellte Menschen haben gedacht, sie müssten möglichst viele andere Menschen töten aufgrund ihres Glaubens. Für Wissenschaftler wie Richard Dawkins hat das nochmal deutlich gemacht, wohin religiöser Fundamentalismus führen kann und hat dazu geführt, dass sie jetzt Religion insgesamt bekämpfen, weil sie glauben, dass Menschen grundsätzlich in die Irre geführt werden, wenn sie ja, religiös geprägt sind, ob jetzt Christen, Juden, Moslems, was auch immer. Ich glaube, dass weder ein rein wissenschaftliches noch ein ausschließlich biblizistisches Weltbild sinnvoll sind. Mit Barbara Drossel zusammen, eine Professorin für Festkörperphysik und bekennende Christin, wir können sie gerne mal zu einem Vortrag einladen, sie ist in Deutschland beheimatet, glaube ich eher, dass das Gegeneinander von Glaube und Wissenschaft zwei Denkfehlern unterliegt und die will ich euch heute gerne mitgeben. Der erste Denkfehler ist, denke ich, dass wir verschiedene Erklärungsebenen vermischen, wenn wir Glaube und Wissenschaft gegeneinander stellen. Die Wissenschaft erforscht immer das Wie. Und das kann sie anhand ihrer jeweiligen Erkenntnisse auch sehr gut beschreiben. Ein Beispiel. Steffi ist gerade raus. Wie ein Baby im Bauch der Mutter entsteht und wie es sich da entwickelt, kann eine Biologin und ein Biologe heute wunderbar erklären und jeder, der in die Schule gegangen ist, auch ziemlich genau. Wir können also sagen, wie ist das Baby dort entstanden und wie entwickelt es sich. Aber die Frage nach dem, wer hat es initiiert, wer hat da Leben reingesetzt und wozu wird dieses Menschlein mal da sein, beantwortet die Biologie nicht. Da kannst du noch so lange reingucken, du wirst es nicht erfahren. Psalm 139 beschreibt, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist, schon im Mutterleib. Das ist eine ganz andere Antwort auf eine ganz andere Frage. Der Glaube, er geht davon aus, dass Gott eben alles geschaffen hat und Wissenschaft erforscht, wie funktioniert das, was Gott geschaffen hat, was da ist. Der Glaube, der erklärt nicht das Wie. Und Wissenschaft erklärt nicht das Wer oder Wozu. Das ist nicht die jeweilige Aufgabe. Folgen wir einem rein wissenschaftlichen Weltbild, dann sind wir mit einer ziemlich gleichgültigen Natur konfrontiert, in der der Stärkere gewinnt. Ich zitiere nochmal Richard Dawkins, er ist übrigens Biologe, und er sagt, das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Und das ist die Welt, in der er leben möchte, in der wir glauben, dass alles einfach erbarmungslose, blinde Gleichgültigkeit ist. Wenn Daten und Fakten unser Leben bestimmen, dann ist es eben genau das, blind und gleichgültig. Weil Daten und Fakten bringen mich nicht dazu, dass ich eine Ethik entwickle. Sie bringen mich nicht dazu, dass ich ein Gewissen habe. Sie bringen mich nicht dazu, dass ich auf den Gedanken komme, Mitgefühl für jemanden zu empfinden. Sie bringen mich nicht zu der Erkenntnis, dass die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist, egal ob er nach irgendwelchen Standards gesund ist oder auf irgendeinem Grad beeinträchtigt. All das schaffen Daten und Fakten nicht. Wenn ihr ein aktuelleres Beispiel sucht dafür, wie eine Welt aussieht, in der Daten und Fakten über alles andere gestellt werden, schaut euch das Dritte Reich an. Adolf Hitler war überzeugt davon, dass seine, wenn auch pseudo angeblich wissenschaftlichen Standards richtig sind. Und er hat einen Staat geschaffen, der nur danach schaut, dass eine angeblich höherwertige Rasse über andere, minderwertigere Menschen stehen darf und sie vernichten darf. Das sind Daten und Fakten in absolut perverser Art gelebt und mit einer Weltgestaltung, in der, glaube ich, niemand leben möchte. Wenn wir einem biblizistischen Weltbild folgen, das allein auf dem Glauben basiert und alle Naturwissenschaft ablehnt, dann passiert es, was auch heute noch in streng konservativen Kreisen passiert, dass Menschen an eigentlich gut heilbaren Krankheiten sterben, weil sie sich weigern, zum Arzt zu gehen oder Medizin in Anspruch zu nehmen und glauben, dass Gott sie schon heilen wird. An diesem Glaube, dass Gott heilen möchte, ist nichts verkehrt. Aber ich glaube, dass es durchaus Sinn hat, auch zum Arzt zu gehen, weil Gott uns befähigt hat, dass wir Dinge entdecken und erforschen und Medizin entwickeln können, um Krankheiten zu heilen. Konsequenterweise müsste dann eigentlich jeder, der jeglichen naturwissenschaftlichen Fortschritt ablehnt, in selbstgezimmerten Hütten leben, mit selbstgeklöppelter Kleidung und dem Essen, das man irgendwie selber aus der Erde herausgebracht hat. Denn wir leben in einer Welt, die durch naturwissenschaftliche Entwicklung uns eine Menge Leben erleichtert. Das war zu biblischen Zeiten noch ganz anders. Und ich glaube, auch das ist etwas, da macht man sich keine Vorstellung davon, wie schwer und hart so ein Leben ist. Der zweite Denkfehler besteht darin, dass wir, und der hängt mit dem ersten eng zusammen, dass wir gegenseitig Grenzen überschreiten. Wenn Naturwissenschaftler behaupten, dass sie beweisen können, dass es keinen Gott gibt, dann ist das schlicht und ergreifend eine Lüge. Und sie machen sich damit eigentlich schon wirklich nicht mehr zu ernstzunehmenden Wissenschaftlern. Es ist nämlich nicht die Aufgabe von Naturwissenschaft, Gott zu beweisen oder seine Nicht-Existenz zu beweisen. Die Aufgabe von Naturwissenschaft ist es, sich mit innerweltlichen Zusammenhängen zu beschäftigen. Nicht mehr und nicht weniger. Und alles andere, was Naturwissenschaftler dann auch noch versuchen, ist eine Grenzüberschreitung. Und gerade die Aussage, dass alles von allein entstanden ist, was ja manche Evolutionsbiologen gerne behaupten, das ist überhaupt nicht beweisbar. Da hat Thorsten völlig recht, das kann man gar nicht beweisen, dass alles von allein entstanden ist. Und das ist somit eine religiöse Aussage. Wenn euch also das nächste Mal jemand begegnet, der so evolutionsüberzeugt ist, dass er sagt, alles ist von allein entstanden, dann frag ihn mal nach Beweisen. Und dann erklär ihm, dass er gerade eine religiöse Aussage gemacht hat. Genauso wenig dürfen wir meiner Meinung nach aus der Bibel ein naturwissenschaftliches Lehrbuch machen. Das war sie nie und das sollte sie auch nie sein. Die Bibel, sie beschreibt Gott als Schöpfer von allem und als Fundament, auf das wir Menschen unser Leben gründen sollen. Sie ist ein Zeugnis von gelebter Beziehung, von Gott mit seinen Menschen. Im Alten Testament besonders mit diesem einen Volk, im Neuen Testament dann die Öffnung hin in die ganze Welt. Sie bezeugt, dass Gott mit uns Menschen unterwegs ist, dass er Prozesse mit uns geht, dass wir mehr sind als Atome, Gene, Hormone. Sie erzählt, wer unser Ursprung ist und wer auch unser Gegenüber ist und wozu wir auf dieser Welt sind. Und nichts von all dem lässt sich wissenschaftlich beweisen. Wissenschaft kann uns nur sagen, wie wir gebaut sind, aber sie kann ja nicht sagen, wer du bist. Und warum du fühlst, wie du fühlst. Gefühle sind nicht beweisbar, auch wenn man sagen kann, das ist der Hormoncocktail XY. Das macht noch keine Liebe aus, noch kein Mitgefühl, noch keine Persönlichkeit. Was man durchaus erforschen kann, aber auch nicht wissenschaftlich, das ist, ob Glaube ein Fundament ist, ein echtes Fundament, auf das ich gründen kann und das mich in meinem Leben trägt. Das kann ich überprüfen, indem ich es in meinem Leben ausprobiere und ich kann es herausfinden, wenn ich euch anschaue und euch zuhöre und herauskriege, ist das für euer Leben so? Erzähl mir davon, wie Glaube in deinem Leben dir Halt gibt, wo Gott dich an ein Ziel bringt, wo er die Erfüllung deines Lebens ist. Am Ende denke ich, dass es so ist. Die Welt mit allem, was uns umgibt, das ganze Universum und auch die Bibel. Beides kommt meiner Meinung nach von Gott. Beide sind ein Zugang zu der einen großen Wahrheit, die Gott ist. Wir müssen nur richtig verstehen und hinhören und achtsam miteinander umgehen und unsere Grenzen kennen. Wir müssen Fragen stellen, forschen. Wir lernen jeden Tag dazu. Wir sind morgen schlauer, als wir es heute waren. Und manches bleibt uns verborgen. Wir werden Unendlichkeit, glaube ich, auch nie begreifen können, egal wie sehr wir darüber forschen und nachdenken. Wir müssen forschen, nachdenken und ergründen, sowohl in unserem Glauben als auch in der Wissenschaft. Zumindest die, die dafür ein besonderes Faible haben. Ich denke, dass Glaube und Wissenschaft ein gutes Nebeneinander sind, die sich ergänzen, die aber durchaus sich gegenseitig auch respektieren müssen in ihren Grenzen. Das Wie und das Wer, sie bilden meiner Meinung nach das einzige wirklich tragfähige Fundament eines Ganzen. Wenn wir also naturwissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen, dann bleiben wir ein Stück weit zurück und weltfremd. Denn Gott hat uns diese Welt gegeben und er hat Gesetze in sie hineingelegt. Gott ist der Gesetzgeber dieser Welt und wir sind seine Ebenbilder und wir sind so schlau, dass wir diesen Gesetzen auf die Spur kommen können. Und dann können wir herausfinden, dass Zeit nicht immer überall gleich ist. Und dann können wir herausfinden, wie Geschwindigkeit funktioniert, wie das Licht sich bewegt, wie schnell es dabei ist, wie schwarze Löcher funktionieren vielleicht, wie die Planeten sich um die Erde, um die Sonne bewegen. All das können wir erforschen, weil Gott uns so geschaffen hat. Also lehnen wir wissenschaftliche Erkenntnisse besser nicht ab und bleiben trotzdem dabei auf dem Fundament unseres Glaubens stehen, nämlich Gott selbst. Denn ich glaube zutiefst, dass er es ist, der alles geschaffen hat. Und ich glaube, dass er den Forschergeist in uns hineingelegt hat. Deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir in der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen immer auch die Größe Gottes entdecken können. Immer wieder neu, auch zum Staunen angeregt werden. Schon Psalm 111, Vers 2 beschreibt das so. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, hat Freude daran. Wenn ihr euch mit Wissenschaftlern auch mal trefft und ihnen zuhört, dann werdet ihr merken, wie viel Freude die dran haben, sich in so völlig abgespaceden Kleinkram da zu verlieren. Und wo man so denkt, was, das findest du spannend? Ja, da entsteht Freude. Glaube und Wissenschaft, denke ich, sollten keine Gegner sein. Deswegen würde ich meine Überschrift für heute nachträglich gerne abwenden und sagen, Glaube und Wissenschaft, sie gehören zusammen. Sie sind Partner, die auf unterschiedliche Fragen eine Antwort finden und die gemeinsam, denke ich, eine Welt möglich machen, wie Gott sie sich einmal gedacht hat, in der wir mit Achtung und Interesse und wirklich großer Liebe in die Schöpfung schauen und versuchen, sie zu verstehen. In der wir aber auch unsere Liebe zu uns selbst und zum Nächsten entwickeln und in großer Demut vor Gott leben, der all das geschaffen hat und einen Anfang setzt und nicht aufhört, Dinge zu erschaffen. Amen.